Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Freue mich, dass der Saal wieder so gut gefüllt ist und dass wir können Gott miteinander Ehre geben, ihn loben. Das tut gut, das ist wichtig für unser Leben. Dafür sind wir bestimmt. Das Predigtthema von heute. Aber auf dein Wort will ich es wagen. Wenn wir das Wort sagen, wissen wir zum Teil schon, welche Geschichte dahinter steckt. Ich will euch mit reinnehmen. Eigentlich müssen wir es uns vorstellen, wer schon mal in Israel war. Es muss eigentlich eine traumhafte, romantische Kulisse gewesen sein. Dort am See Genezareth befinden wir uns wie Kapernaum. Es könnte sein, dass es grüne Palmen gegeben hat, schlanke Palmen, also richtig Urlaubsfeeling. Und wir werden praktisch eingeladen, jetzt im Moment in einen Gottesdienst im Freien. Ich bin froh, dass wir das Dach über dem Kopf haben und jetzt im Moment nicht im Freien müssen Gottesdienst machen. Aber dort muss das wirklich genial gewesen sein. Dort am See Genezareth kommt vielleicht ein kühles Lüftchen vom See. Wir sehen zwei oder mehr Fischerboote am Rand. Und wir erlebt, wie immer mehr Leute dort ans Ufer kommen. Ganz viele Leute, die sich praktisch wie zu einem Gottesdienst im Freien versammeln. Sie wollen Jesus hören. Sie wollen um ihn herum sein. Entschuldigung. Das kommt noch ein paar Mal heute. Genau. Aber es hat nichts mit dem Thema zu tun. Dort an dem Ort sind ganz unterschiedliche Leute zusammengekommen. Zu dem Gottesdienst mit Jesus, da sind unwahrscheinlich viele Leute gekommen. Und wir versammeln uns ja heute Morgen auch da zu einem Gottesdienst. Wir wollen in der Nähe von Jesus sein. Wir wollen auf sein Wort hören. Aber das ist dort mal ein bisschen anders gewesen. Jesus hat dann ein Boot als Kanzler braucht. Wir brauchen ein Predigtpult. Seine Worte sind durch die Wasseroberfläche zu diesen Leuten gekommen. Bei uns kommt es durch den Lautsprecher, weil meine Stimme nicht ganz wahrscheinlich langt im Moment. Es gibt Unterschiede und doch das eine ist gleich. Jesus ist heute am Morgen da und will zu dir in dein Leben reden. Er will in dein Herz reinreden. Und wir werden da jetzt hören auf den Bibeltext. Steht in Lukas Kapitel 5, wer die Bibel dabei hat, oder wir haben auch hinten noch, wer noch eine will holen, darf es gerne mitlesen. Ich werde es aus der Neuen Genfer Übersetzung lesen. Da heißt denn, eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Soweit der Text aus dem Lukas Kapitel 5. Was mir bei der Predigt von Jesus bei dem Fischerhafen in Kapernaum auffällt, ist nicht nur die Tatsache, dass es ein Open-Air-Gottesdienst ist, sondern dass er auch ganz ungewöhnliche Methoden verwendet. Mir wird deutlich, dass es keine typische Sonntagspredigt ist, wie wir das heute erleben. Vielmehr redet er bei dieser Hintergrundkulisse, die genial ist, die der Alltag der Leute ausgemacht hat, in ihren Alltag direkt inne. Und jetzt schmeckt's wahrscheinlich extrem nach Fisch und es schmeckt nach Arbeit. Die Männer haben sich abgemüht, die haben geschwitzt. Und die Fischer, die sitzen jetzt an dem Morgen da. Die haben eine ganze Nachtschicht hinter sich, haben geschuftet. Und sie sind jetzt beschäftigt damit, ihre Netz wieder zu flicken. Das war die übliche Arbeit gewesen, wenn sie ihre gefangenen Fisch versorgt haben oder auch wenn sie rettungslos sind, dass sie zuerst mal geschaut haben, wie ist unser Arbeitsmaterial zu Weg. Und sie haben es wieder parat gemacht für den nächsten Einsatz. Und Jesus, der stört sich nicht an diesen hartgesottenen Fischer, sondern er bezieht ihr Leben, ihren Alltag direkt in die Predigt mit ein. Und etwas anderes fällt mir da auf. Jesus, der hat nicht nur eine grosse Masse an Menschen vor sich, sondern er predigt eigentlich direkt zu jemandem. Ich weiss nicht, wie du dir würdest vorkommen, wenn du den Eindruck hast, ich rede heute Morgen nur zu dir. Aber so ist es dem Simon gegangen. Der hat gedacht, der Mann, der redet nur zu mir. Und so kann es sein, wenn Jesus redet, dass du dann merkst, oh, das trifft mich ganz persönlich. Der Simon, wo eigentlich, oh, danke vielmals, Ineke, ist mega lieb. Ah, das ist gut, wenn man rundum versorgt wird. Merci vielmals. Der Simon, der ist Chef von dem Fischereibetrieb. Er hat ein eigenes Unternehmen. Dort an dem Westufer ist sein Standort. Und Jesus funktioniert jetzt den Fischereibetrieb um und macht einen Bootsverleih draus. Und sagt: Simon, leih mir dein Boot, fahr mich ein Stück raus, und dann setzt er sich in dem Boot an und redet zu den Leuten. Das ist im Prinzip, kann man sagen, eine schwimmende Kanzel. Er hat sich angesetzt und zu den Leuten geredet. Und nicht nur geredet, er will in dem Moment eigentlich schon selber, Jesus will Menschen fischen. Sie reinziehen in Gottes Reich. Er predigt und wirft eigentlich in dem Moment sein Netz aus, um Leute an dem Ufer zu erreichen fürs Reich Gottes. Aber ein besonders großer Fisch ist eigentlich schon dort mit dabei, der Simon. Und der ist die ganze Zeit aufmerksam dabei. Und es ist für den Simon in seinem Herz wirklich so, wie wenn die Predigt nur für ihn ist. Jesus spricht ganz persönlich. Auf dem Hintergrund von seinem Alltag, da wird Jesus jetzt mit ihm reden und sagt ihm, wo er sein Boot nimmt. Und schau, es ist wichtig, wenn du wenn du auch willst, dass Jesus zu dir redet, dass du ihn in dein Boot reinlässt. Jesus will heute Morgen zu dir reden. Lass ihn rein in dein Lebensboot. Lass ihn ein und sag, ja, Jesus, wenn du willst kommen, ich stelle es dir zur Verfügung. Und dann sagt Jesus das Erstaunliche, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Wir alle haben die Geschichte wahrscheinlich schon, oder viele, schon als Kind gehört. Und wir haben sie vielleicht schon tausendmal gehört. Sie ist uns bekannt. Und das Problem ist, wir wissen ja immer schon, wie es ausgeht. Wir kennen den Ausgang. Der Simon hätte es gar nicht gewusst, was alles wird an dem Tag noch passieren. Und jetzt sagt der Mann zu ihm, fahr raus. Du, Jesus, wer ist jetzt der Fischer? Du oder ich? Wer hat das Handwerk gelernt? Du hast einen ganz anderen handwerklichen Beruf. Du bist Zimmermann. Das hast du gelernt in Nazareth. Ich komme doch draus. Und jetzt gibst du mir Anweisungen und mischst dich ein in meinen Laden. Kommst du da überhaupt draus? Und er hat gewusst eigentlich, Fisch kannst du nur in der Nacht fangen. Das funktioniert am Tag dort nicht. Warum? In der Nacht kommen Fische rauf und schwimmen mehr an der Oberfläche. In der Nacht gehen sie runter und verstecken sich. So tief können sie ihre Netz gar nicht reinrühren. Funktioniert nicht. Und der Simon hat gewusst, jetzt ist schon morgen. Ey, menschlich, rational, von seiner Ausbildung und allem, was er gelernt hat, es widerspricht allem. Sinnlos. Quatsch. Was erzählst du mir da? Fahr raus, werft euer Netz nochmal aus zum Fang. Wir können sie schon auswerfen. Und wir zufriedenstellen, aber fangen tun wir denn nicht. Und er sagt ihm auch und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht geschafft und nichts gefangen. Die ganze Nacht haben wir uns abgemüht. Nicht nur ich, sondern meine Arbeitskollegen auch noch dabei. Wir sind am Ende. Und wenn wir in der Nacht, wo wir eigentlich Fisch fangen, nichts fangen, warum sollen wir denn ausgerechnet jetzt etwas fangen? Die Enttäuschung ist enorm gross. Und eigentlich innerlich in seinem Herz hat er schon resigniert. Sie sind traurig dort am Ufer gesessen, haben ihre Netz geflickt. Die Gesichter voller Enttäuschung, die Augen traurig, müde und leer. Und Gedanken, die drehen sich wahrscheinlich im Kreis, wo er so am Netz flicken ist. Die ganze Nacht nicht gefangen. Immer geschafft. Wie erzähle ich das meiner Frau? Die wartet, dass ich Fisch bringe. Wenn wir keinen Fisch haben, haben wir kein Geld. Wenn wir kein Geld haben, haben wir kein Essen. Und es ist alles vergeblich gewesen. Alles umsonst. Vielleicht kennst du die Töne von der Enttäuschung, von der Resignation, von dem eigentlich wollen aufzugeben. Und ich glaube fest, dass es viele Leute unter uns gibt, heute am Morgen, die Enttäuschung erlebt haben, vielleicht entmutigt sind oder sogar deprimiert. Und in der Resignation feststecken. Wir können auch als Gemeinde in einer Resignation hineinkommen. Wenn man den Eindruck hat, jetzt haben wir schon so viel gemacht, um Menschen zu retten, Und was ist passiert? Nichts. Ich habe mich so eingesetzt in der Gemeinde, aber was hat es für Auswirkungen gegeben? Ich sehe nichts. Ein anderer sagt vielleicht enttäuscht. Jetzt habe ich mir immer Mühe gegeben für die Nachbarn, die Familie, wo ich wohne. Aber jetzt erst letzte Woche hat mir die Frau oder der Mann gesagt, hör doch endlich auf, von deinem Glauben zu reden. Lass mal das Thema einfach weg. Und du bist enttäuscht, resigniert, vielleicht weil du Jahre dir schon Gedanken machst, spätest und wie die Hoffnung willst du aufgeben. Und dann sag mal, das ist nichts für mich. Die Enttäuschung kann auch sein, wenn du dir in der Gemeinde über Jahre hinweg Zeit genommen hast für eine Person, in die Glaubensentwicklung investiert hast und die Person verlässt die Gemeinde und sagt, ich will nicht mehr vom Glauben wissen. Ich schließe ab mit dem Jesus. Da kann man auch den Eindruck haben, ich habe so viel investiert. So viel gemacht, aber es bringt nichts. Enttäuschung ist gross. Und deine Enttäuschung kann auch im privaten Leben, wenn man die Gemeinde verlässt, auch riesig sein. An deinem Arbeitsplatz. Wenn du den Eindruck hast, du bist immer nur am Gehen, immer nur am Investieren, du hast alle Weiterbildungsveranstaltungen besucht und unbezahlte Überstunden gemacht und deine Mitarbeiter reden immer nur schlecht über dich und kritisieren alles. Ständig werden dir Unterstellungen gemacht. Es kommt häufig zu Missverständnissen, wo einfach nicht ausgeräumt werden können. Oder im Privaten erleben die Eltern, dass sie sagen, wir haben so viel in unser Kind investiert. So viel gegeben. Das hat Zeit gebraucht, Kraft, Liebe, Geduld. Und jetzt entwickelt sie sich so negativ. Scheinbar alles umsonst. Du kannst auch in der Ehe in einer Lage sein, wo du denkst, ich resigniere, ich gebe auf. Es hat keinen Sinn, ich kann alles geben, mehr kann ich nicht. An meiner Lage wird sich sowieso komplett nichts verändern. Ich glaube, wir haben viele Enttäuschungen in unserem Leben. Immer wieder kommen zu Enttäuschungen, die im Raum stehen. Und ich glaube, jeder könnte irgendwie etwas darüber erzählen. Die Enttäuschung, Resignation, vielleicht auch Frustration. Ich mag nur, ich kann nicht mehr. Was mache ich eigentlich falsch? Und dann sitzen wir bildlich gesprochen, wie die Fischer am Ufer. Und sind mit unserem Netz beschäftigt und flicken sie. Reinigen sie. Und wir fragen dann in der Gemeinde, ja, was haben wir falsch gemacht? Sollten wir die Maschen von den Netz enger machen? Sollen wir sie farbig anstreichen? Dass mehr Leute aufmerksam werden drauf? Müssen wir irgendwelche Köder reinlegen? Dass sie plötzlich reingumpen in das Netz? Oder brauchen wir mehr Boot? Mehr Fischer anstellen? Dass sich das Ergebnis verbessern könnte. Wir sitzen da und flicken, und das kannst du für dein persönliches Leben auch nehmen. Wir sitzen da, flicken unsere Löcher, unser angekratztes Selbstbewusstsein und unsere verletzte Seele. So ist es den Fischer gegangen. Wir reinigen mühsam das Netz von unserem Gewissen, von dem, was ich da alles an Selbstvorwürf, Versäumnis oder vielleicht sogar Schuld angesammelt habe. Was ist das doch für ein trauriges Bild? So Fischer dort am Morgen, traurig, enttäuscht, entmutigt, wie sie da sitzen. Gedanken, die sich um sich selber drehen. Aber wie gut, dass es dass es eben nicht da dabei bleibt. Jesus, der steigt jetzt bei diesen enttäuschten Leuten ins Boot und hat ein Wort für sie. Jesus hat auch für dich ein ganz persönliches Wort. Und zum Simon hat er gesagt, fahr raus, wo es tief ist und werft euer Netz nochmal aus. Und wir haben gehört, Simon sofort einwendet. Das passiert auch bei uns. Wenn wir ein Wort von Jesus hören, dann kommt je nachdem dann sofort einwendet und schaut gegen jedes Wort von Jesus, könntest du Event finden? Für jeden Glaubensschritt, den zu machen wäre, kannst du anscheinend vernünftige Alternativen finden, weil wir unser Leben doch eigentlich im Griff haben. Eigentlich wüssten wir doch, wie es wird funktionieren. Eigentlich wüssten wir, was funktioniert und was nicht. Der Simon hat eben auch Event gehabt gegen das, was Jesus gesagt hat. Und als Fischer hat er sich gesagt, wir haben uns abgemüht, ganze Nacht geschafft. Warum genau das Gleiche nochmal? Was soll das? Warum? Das widerspricht doch meinem Verstand. Und dann kommt aber das Wichtige, seine innere Entscheidung. Und dann lesen wir dort im Vers 5, aber trotz meiner Event, trotz meinem Verstand, trotz dem, wo ich überhaupt nicht einordnen kann und verstehe, aber auf dies Wort hin will ich meine Netz nochmal auswerfen. Aber auf dies Wort will ich's wagen. Der Simon, der entscheidet sich bewusst in seinem Herz und es wird praktisch in seinem Alltag, dann in seinem Leben. Er entscheidet sich dafür, nicht auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seinen eigenen Verstand zu vertrauen, sondern allein auf das Wort von Jesus. Der Simon, der lädt sich jetzt auf ein Glaubensexperiment ein. Er hat zwar seine Bedenken zu verstehen, aber er ist bereit, auf dies Wort will ich es nochmal machen. Der Simon hat gewusst, dass Glaube immer mit Gehorsam verbunden ist. Ich muss mich wagen und der Schritt gehen, auch wenn es für mich noch so unrealistisch ist. Wenn ich denke, in meiner Situation keine Chance, es wird sich nichts verändern. Es bleibt dabei. Es steht eigentlich im Widerspruch zu all meinen Erfahrungen im Leben. Und da ist mir in den Sinn gekommen, Sprüche 3, Vers 5. In Sprüche 3, Vers 5, da heißt, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Glaube ist Vertrauen gegenüber Jesus. Und immer stellt sich die Frage, in meinem Leben, ist nur das möglich, wo ich denke, dass es möglich erscheint? Oder gibt es für mich auch Sachen, die möglich sind, wo der kann möglich machen, dem nichts unmöglich ist? Vielleicht kommst du in deinem Leben auch öppe dir an einen Punkt, es geht nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Der Simon, der hat Jesus in dem Moment Meister genannt. Das entsprechende Wort Meister, das, Das heisst eigentlich Bevollmächtigter oder man könnte auch sagen Vorgesetzter. Meister. Und jetzt schaut, er als Fischereibetriebsbesitzer, er ist sein eigener Chef gewesen. Seit jetzt bei einem Fischerthema Meister. Das heisst, mein Vorgesetzter, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, ich will das tun, was du sagst. Ich gebe meine Position auf zu denken, ich wüsste alles. Und ich könnte alles. Der Fischermeister Simon ist plötzlich nicht mehr sein eigener Chef. Vertrauen. Glauben ist Vertrauen gegenüber Jesus. Glauben ist Vertrauen gegenüber dem Wort von Jesus. Dass Simon tut, was Jesus sagt. Nicht die eigenen Möglichkeiten, nicht die eigene Erfahrung und auch nicht der eigene Verstand ist Grundlage von dem, was er jetzt tut. Sondern ganz allein, dass er dem Wort von Jesus vertraut. Bin ich bereit, bist du bereit, mein Vertrauen auf das zu setzen, was Jesus zu dir sagt? Oder nicht? Ist das Wort von Jesus einfach eine schöne Verzierung in deinem Leben? Ein Ornament, ein Dekor? Oder ist es Fundament von deinem Leben? Schau, das Spannende finde ich, das ist mir irgendwie ganz neu bewusst worden. Eigentlich ist in dieser Geschichte auch noch eine gewisse Pointe drin. Wir haben gehört, die Fischer sitzen gerade am Ufer, sind am Flicken von ihrem Netz, sind unterbrochen worden durch die Predigt von Jesus. Und Jesus sagt jetzt nicht, Simon, nach meiner Predigt, jetzt wird's praktisch, geh mal schnell, mach deine Netze noch fertig, flick sie noch. Und wenn du fertig bist, dann machen wir etwas miteinander. Dann fahren wir raus. Die Netze sind vielleicht noch gar nicht fertig gewesen. Noch gar nicht geflickt gewesen. Noch gar nicht parat für den nächsten Fang. Jesus schickt Simon eigentlich unfertig los. Und erst als Simon auf das Wort von Jesus hin etwas tut und tatsächlich wieder mit seinem Boot rausfährt auf der See, macht er die Glaubenserfahrung. Mit allem Unfertigen, das er zu bieten hat. Ihm gehen viele Fische ins Netz. Und was uns befohlen ist, ist gehorsam zu sein. Wir müssen nicht schauen, dass die Fische ins Netz kommen. Das können wir gar nicht. Wir müssen auch zugestehen, Jesus, ich kann es nicht, aber du kannst, ich vertraue dir. Und schau, das hat so viele Verheißungen in der Bibel, wo wir gefordert sind, unser Vertrauen darauf zu werfen. Ich will nur zwei Beispiele bringen. Jesus verspricht in Johannes 10,10, dass er uns erfülltes Leben kann geben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Wenn ich dem Wort vertraue, dann brauche ich nicht ständig nach Lebenserfüllung suchen, wenn ich mit ihm in Verbindung stehe und mich von seinem Geist erfüllen lasse, dann werde ich erfülltes Leben überkommen und haben. Oder in Johannes 10, 27 bis 29, da verspricht Jesus seine Begleitung. Niemand wird die, die mir folgen, aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich darf felsenfest damit rechnen, dass es keine einzige Situation in meinem Leben gibt, wo Jesus mir nicht würde näher sein. Gibt's nicht. Wir müssen aber die Verheißungen nehmen, Vertrauen haben, Glauben haben und gehorsam sein. Was der Simon jetzt erlebt, ist echt gewaltig. Auf das Wort von Jesus, da fährt er jetzt auf den See und er tut die Netze nochmal auswerfen. Und es sind jetzt plötzlich so viele Fische in dem Netz, dass er das andere Boot noch muss herbeirufen. Sie müssen alle mit ab. Es ist mega viel. Und wisst ihr, was ich erstaunlich finde in dem Moment? Er sieht zwar die Menge Fisch, die er noch nie gesehen hat auf einem Haufen. Er sieht das Boot fast am Sinken. Aber er hat seinen Blick jetzt nicht auf die Fische und nicht aufs Boot, sondern er sieht jetzt in dem Moment Jesus. Er verschrickt und erschaudert vor der Heiligkeit und Macht von Jesus. Er fällt Jesus zu Füßen und sagt, er geht weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er hat plötzlich realisiert, wer ist der Jesus und wer bin eigentlich ich? Dass Simon verschrickt, dass Jesus so ist, wie er ist. Wie klein hat er bisher über Jesus gedacht? Wie gross war seine Enttäuschung nach der erfolglosen Nacht auf dem See? Und er hat es nicht erwartet, dass Jesus in der Lage würde sein, die Situation zu verändern. Wie klein hat er doch von Jesus gedacht? Wer Jesus folgt, das hätte er wirklich gedacht, wer Jesus folgt, der muss einfach alles aufgeben. Aber er hat nicht realisiert, was Jesus zu bieten hat. Dass es Überfluss gibt bei Jesus. Wenn du alles hinter dir lässt und Jesus alles zur Verfügung stellst, heisst das nicht, dass du nichts hast. Sondern das Leben im Überfluss ist bei ihm allein möglich. Und schau, dass wahrscheinlich ist er auch verschrocken ab der Heiligkeit von Jesus, ab der Macht. Er hat sich wahrscheinlich wie gefühlt in seine dreckige, stinkige Fischerklamotten, wie bei einem kaiserlichen Staatsbesuch. Man würde neudeutsch sagen, underdressed. Aber nicht nur äußerlich, sondern er hat plötzlich gemerkt, mein Herz. Ich passe nicht dazu. So als Fischer unter Fischer, als Mensch unter Menschen, da hätte er sich stehen lassen. Da hätte er gemerkt, ja, also ganz so, wenn ich mich mit anderen vergleiche, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Aber dem heiligen und herrlichen Gottessohn gegenüber ist er verloren gewesen. Da hätte er mit seinem Leben nicht können bestehen. Er ist verschrocken. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du in der Nähe von Jesus gsi bist und verschrocken bist, ab dem, wie es bei dir aussieht und wer eigentlich Jesus ist? Hast du schon mal die unüberbrückbare Distanz, deine ganze Verlorenheit, deine unverbesserliche Schlechtigkeit, die ganze Boshaftigkeit von deinem Motiv entdeckt, wo dich über dir bestimmen. Dann weißt du vielleicht auch noch, was Simon in dem Moment empfunden hat, wenn er ruft, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht dazu. Aber eigentlich höre ich noch etwas anderes in seine Worte. Er will nicht einfach Jesus weg haben, sondern eigentlich formuliert er in seinem Herz her, ich wünschte mir eigentlich, dass es einen Weg gäbe, bei dir zu bleiben. Ich weiss ab heute und habe es erlebt, was ein sinnvolles und erfüllendes Leben, dass es das nur bei dir gibt. Aber ich bin ein sündiger Mensch. In dem Moment überkommt der Simon ein ganz neuer Auftrag. Da passiert eben ein weiteres Wunder. Jesus nimmt den Simon an. Für ihn fängt ein neues Leben an, das Leben mit Jesus. Und er bekommt dann auch einen neuen Namen. Petrus, Fels. Das steht für sein neues Leben. Und er bekommt den neuen Auftrag, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Von dieser Resignation und Enttäuschung hat er müssen Abschied nehmen und der Hoffnung, die Jesus gibt, entgegengehen. Von dem Satz, wir haben die ganze Nacht geschafft und nichts gefangen. Jetzt habe ich über Jahre hinweg versucht, das Problem wegzubekommen. Ich habe alles gegeben, ich mag nicht mehr. Veränderung ist nicht möglich. Von der Resignation, Frustration, die hat er hinter sich lassen. Und er hat gesagt, auf dein Wort will ich es nochmal wagen. Bei Jesus gibt es Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Veränderung ist bei Jesus immer möglich. Aber nicht durch das, was du zu bieten hast und zu leisten hast oder wie dein Verstand ist, sondern durch das, was Jesus zu dir sagt. Und wenn er etwas zu dir sagt und dir etwas ins Herz redet, dann bist du gehorsam, folg und du darfst erfülltes Leben erleben, wie er dir das schenkt und etwas schenkt, wo du nie für möglich gehalten hättest. Und schaut, wenn wir jetzt in die Gebetszeit, wo Barbara vorhin gesagt hat, werdet reingehen, auch im Februar, dann ist das unser Anliegen, wenn du geistlichen Hunger hast, dann bet mit. Wenn du Veränderung willst erleben, dann bet mit. Wir wissen, Gebet hat eine grosse Kraft. Und er sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden. Und das werden wir da miteinander als Gemeinde und auch für dein Leben tun und jeder für sich. Wir wollen mit dem geistlichen Hunger noch mehr, noch Veränderung, noch ihn erleben, noch überfülltem Leben, wo er zu bieten hat, wenn wir miteinander einstehen, beten dafür. Das soll die Zeit prägen. Das ist nicht einfach eine weitere Veranstaltung, sondern da geht es darum, dass wir uns in dieser Zeit unser Herz öffnet und ihm alles ausliefert. Und sagen, ich erwarte von dir Großes. Ich bin am Ende, ich kann es nicht. Aber du, bei dir gibt es Hoffnung. Du kannst Veränderung bewirken. Und darum freue ich mich auch schon auf all das, was in dieser Gebetswoche wird passieren, weil ich weiß, ich vertraue darauf, sein Wort ist mächtig. Amen.